Hallo alle miteinander. Für alle diejenigen, die heute Marko Arnautović erwartet haben, der musste leider kurzfristig absagen. Und ich bin sehr froh, dass sich Robert Almer für uns Zeit nehmen wird. Und ich habe da einen speziellen Draht natürlich zu ihm als Schwager. Hat er sich da sehr gut überreden lassen. Schauen wir mal, ob er schon da ist.
Der Grüße.
Da ist er ja. Willkommen beim Champions Talk.
Servus, grüß dich.
Dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast.
Kein Thema.
Und dann werden wir mal ein kleines familiäres Gespräch da jetzt führen. Ich habe von einem Stock darunter sehr viele Anweisungen bekommen. Ich muss nett sein, also wäre ich sonst nie zu dir.
Naja, weißt du, ich bin schon länger in der Familie als wie du.
Das stimmt, ja. Da hast du recht, ja. Also muss ich mich benehmen, habe ich gehört.
So sieht's aus.
Du, fangen wir an. Diese ganze Pandemie, die jetzt quasi da in der letzten Zeit natürlich unser Leben eingeschränkt hat. Wie war das für dich? Du arbeitest für den ÖFB. War das sofort irgendwie erkennbar, wie sich die das vorstellen, was da jetzt passieren wird? Oder habt ihr da am Anfang auch nicht wirklich gewusst, wie ihr da tun sollt?
Ja, es war glaube ich, für uns auch sehr überraschend. Ich kann mich jetzt noch erinnern, Anfang März haben wir dann auch im Büro hin und wieder diskutiert, ja, was passiert jetzt, was passiert speziell jetzt auch bei den Nachwuchslehrgängen, die Qualifikationsrunden bzw. Elite-Runden gehabt haben. Auch unser Lehrgang im März war natürlich ein Thema. Und ich war dann eigentlich am, ich glaube, 9. oder 10. März dann auch noch in der Schweiz und da ist mir dann so ein bisschen bewusst worden. Der Flughafen war leergefegt und ich habe selber ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt, dann ja, wirklich dann einmal wohin zu reisen. Und ich glaube dann ein, zwei Tage später ist dann so langsam alles dicht gemacht worden. Aber hat sich natürlich jetzt auch von der Arbeit her hat sich natürlich sehr vieles geändert. Ist nicht mehr live vor Ort im Stadion oder auf den Trainingsplätzen, sondern halt jetzt nicht mehr per Video zu Hause.
Ja, glaube ich, geht allen so oder vor allem allen im Fußball wahrscheinlich so, dass halt vieles über Videostudien dann gegangen ist. Wie stellt man sich das vor? Hast du da dann, ich meine, du wirst ja vorher auch schon die Tormänner oder die Mannschaften via Videostudium irgendwie analysiert haben. Ist das dann noch genauer irgendwie ins Detail gegangen oder war das so wie vorher?
Es war davor schon sehr viel oder der Großteil passiert natürlich auf Video, was jetzt die Gegner betrifft, aber was natürlich auch die ganzen Kandidaten für die Nationalmannschaft betrifft, weil du einfach auch nicht die Möglichkeit hast, jedes Wochenende alle Torhüter zu sehen. Das heißt, es ist generell jetzt im normalen Betrieb sehr viel über Online-Plattformen, wo wir uns dann die Videos anschauen, wo wir die Sequenzen anschauen und dann analysieren. Also von daher hat sich jetzt nicht großartig was geändert. Es ist natürlich jetzt intensiver. Wir versuchen natürlich auch im Verband jetzt sehr viele Dinge aufzuarbeiten oder weiterzubringen, die halt davor sehr oft dann vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil natürlich dann primär das Nationalteam und der Erfolg der Mannschaft das Wichtigste ist. Von daher versuchen wir natürlich die Zeit jetzt auch zu nutzen, aber ja, die Analysen werden langsam dann natürlich auch schon mühsam, wenn du dann nur noch vorm Computer sitzt und ich glaube, jeder, der Sportler ist, der ist gern draußen, der ist gern am Fußballplatz, du bist gern am Tennisplatz und wenn das nicht möglich ist, eine gewisse Zeit kann man das gut überbrücken, aber irgendwann dann kitzelt es wieder und dann würde man gern wieder am Platz sein.
Das heißt, du hast mit deinem Sohn, dem Samu, wahrscheinlich im Garten ein bisschen Fußball gespielt. Beschreib ein bisschen so den Quarantänealltag, der dann zu Hause geherrscht hat. Wie kann man sich das vorstellen im Haus Almer?
Naja, es ist bei uns eigentlich so, dass ja, das Aufstehen ist jetzt ein bisschen später als wie normalerweise. Da sind wir alle so glücklich, außer der Hund ist immer der Meinung, er muss um 6 Uhr aufstehen. Ansonsten, ja, also wir stehen auf, wir frühstücken gemeinsam, dann ist natürlich die Tochter geht jetzt in die erste Klasse Volksschule. Das heißt, wir versuchen da im schulischen Bereich die Aufgaben am Vormittag zu erledigen. Den Sohn so weit zu beschäftigen mit Malen, mit Singen, mit Tanzen, dass er Ruhe gibt. Ich schaue, dass ich dann parallel meine Analysen und die Online-Geschichten mache, beziehungsweise auch Videokonferenzen, die dann teilweise auch am Abend sind. Ja, und nachmittags ja, Kinder dann bespaßen.
Ja, kennt man eh so, also kenne ich jetzt auch so von daheim. Komm mal zurück zum Anfang deiner Karriere. Du hast in Birkfeld begonnen. bist dann relativ schnell eigentlich zu Sturm Graz. War das, ich habe das jetzt die anderen Sportler eigentlich auch alle gefragt, war von Anfang an klar, dass es Fußball wird? Ich meine, wenn ich mir jetzt, ich kenne dich ja in anderen Sportarten auch, bist du jetzt auch nicht derisch mit einem Tennisschläger, sondern
Naja, ist gut, dass keiner die Videos kennt von dem, wie ich Tennis spiele.
Ja, aber man sieht, dass du ein Ballgefühl hast. Ja. War Fußball von Anfang an der Weg, weil du fährst ja auch sehr gut Ski.
Ja, mittlerweile nicht mehr so mit den kaputten Knien, aber es geht zumindest halbwegs. Naja, ich glaube, speziell jetzt aus der Gegend, aus der ich komme, hast du halt sehr wenig Auswahl, was den Sport betrifft. Man hat im Sommer Fußball, im Winter Skifahren. Ich habe dann noch Tennis gespielt, habe auch Beachvolleyball im Sommer gespielt. Also das waren so für mich jetzt die Hauptsportarten und zu Hause haben wir alles Mögliche gemacht. Also wir sind Mountainbike gefahren, wir sind klettert, wir haben Federball gespielt, also Tischtennis gespielt. Also eigentlich quer durch die Bank alle Ballsportarten, die es halt am Land irgendwo gegeben hat. Und es hat sich bei mir dann, ja, mit 12, 13, 14 ist es so in die Richtung gegangen, dass man sich dann auf Fußball spezialisiert hat. Bei mir war es anfangs dann auch so, dass ich auch jetzt im Tor und Stürmer und immer hin und her gewechselt habe und nicht gewusst habe, okay, was will ich eigentlich? Im Endeffekt war es dann so, dass ich als Stürmer, ja, ich glaube, eher ein bisschen lauffaul war. Zwar, ich glaube schon, dass ich damals eine gewisse Qualität gehabt habe, aber es hat dann einfach nicht gereicht. Und ja, aufgrund meiner Größe, die ich damals schon gehabt habe, war dann das naheliegendste, ins Tor zu gehen.
Wenn man dann weiterschaut, bist du durch ein paar Bundesliga-Vereine gegangen, hast dann den Sprung nach Deutschland geschafft. War da ein Riesenunterschied von der Qualität her, wenn du jetzt sagst, okay, das Training, du bist bei der Austria oder in Mattersburg, egal, wenn du dann in die deutsche Bundesliga gekommen bist, war das extrem, also hast du dich extrem anpassen müssen?
Es war natürlich schon ein Unterschied. Wir haben damals, wenn ich jetzt die Austria hernehme, 2011 eine sehr gute Mannschaft gehabt, Spieler mit sehr viel Qualität, wenn man jetzt Jacek Bonka nimmt, Blaschard, Achimovic, also das waren alte, arrivierte Spieler, du hast mit dem Slade, mit dem Jules sehr viel junge, willige gehabt. Der Unterschied war für mich schon der, dass du in Österreich auch einmal beim Training ein bisschen weniger Gas geben musst können. Also das war dann vor allem die älteren Spieler, das war dann, ja, dann machst du halt einmal jetzt 80% oder 75%, das reicht auch, weil am Wochenende spielst du. Und in Deutschland war es dann schon so, und speziell jetzt im ersten halben Jahr, wo ich eigentlich nicht gespielt habe oder sehr wenig gespielt habe, du musst jeden Tag 100% geben, weil dann noch drei, vier andere Spieler sind, die genau diese Position haben wollen. Und ja, von daher war das schon eine die, speziell die ersten drei, vier Monate waren schon sehr schwierig, sich anzupassen, aber es geht dann auch relativ rasch, wenn du diese Mentalität dann auch ein bisschen verinnerlichst und dann auch körperlich adaptierst, dann ja, funktioniert das Ganze ganz gut.
Hat man da als Österreicher es ein bisschen schwieriger gehabt, wenn du gekommen bist, weil ich meine, wir werden ja leider oder jetzt eh nicht mehr, weil wir sehr viele Legionäre haben, sind wir ein bisschen belächelt worden, vielleicht als der kleine Bruder von Deutschland, wo wir halt im Fußball halt ihnen nicht das Wasser reichen haben können. Hast du das gemerkt irgendwie, dass da am Anfang irgendwie dass die kalt gekackelt haben oder sonst irgendwas?
Na, der Ösi war ich schon immer, aber es war da schon so ein bisschen an der Zeit, dass auch einige Spieler aus Österreich schon im Ausland waren, schon bei größeren Vereinen waren. Es waren jetzt keine Leistungsträger, waren aber schon in den Kader waren und auch mit Leistungen aufgezeigt haben. Von daher war das jetzt nicht mehr so, dass sie uns belächelt hätten. Aber es ist natürlich egal, in welches Land du gehst, als Fußballer oder Sportler, du musst einfach von der Qualität her mehr zeigen als wie der Einheimische. Ja? Und sonst wirst du nicht spielen. Und das hat man dann schon gemerkt. Und ja, das lässt einem aber trotzdem auch, glaube ich, reifen und weiterentwickeln. Und das war für meine Karriere auch extrem wichtig, dieser Schritt.
Das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass diese Erfahrungen, die du in Deutschland da sammeln hast können, dich zu dem Weltklasse-Torhüter gemacht haben, der uns dann am Weg zur Euro da so den Rücken frei hat halten können? Oder hätte das, glaubst du, in der österreichischen Bundesliga, wenn es blieben wäre, auch so weitergeschaut?
Das Weltklasse war jetzt ein bisschen übertrieben.
Naja,
aber das ist das wahrscheinlich, was die Fabienne gesagt hat, ein bisschen nett sein. Ja, also wie gesagt, das war sicher ganz ein wichtiger Schritt und vor allem was die Persönlichkeit betrifft, entwickelst du dich da einfach auch ganz oder enorm weiter. Und das war natürlich dann auch in einer Phase, wo der Marcel Koller Trainer geworden ist, wo ich dann auch im Nationalteam gespielt habe, obwohl ich beim Verein nicht gespielt habe. Das lässt dich einfach reifen und zu einer gewissen Persönlichkeit werden. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Bei dem einen kommt der früher, beim anderen ein bisschen später. Aber wie gesagt, für mich war speziell der Schritt dann ins Ausland war extrem wichtig, was das betrifft.
Ja, bleiben wir kurz beim Nationalteam. Du hast gerade gesagt, Marcel Koller hat dich ins Tor gestellt, obwohl du beim Verein nicht gespielt hast. War das eigentlich dein erster Teamchef? War es nicht, oder?
Ich war davor schon beim Didi Constantini. Ich glaube, zwar, aber beim Didi Constantini war ich einmal dabei. Oder zweimal beim Didi Constantini und einmal in der Übergangsphase mit dem Rothensteiner. Bevor
Was hat
der.
der Koller, ich meine, du so viel Vergleich hast jetzt nicht, aber hat man da von Anfang an gemerkt, okay, das ist jetzt einer, der wirklich was ändern will oder der es anders anpackt?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also, ich kann mich erinnern, beim ersten Lehrgang, es ist natürlich so, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, egal ob das beim Nationalteam ist oder beim Verein, dann fängt jeder eigentlich wieder bei Null an und versucht halt dann auch seine Chance zu nutzen. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wir waren damals, also ich war im Tor dabei, der Heinz war dabei und der Grazer Christian, glaube ich, waren damals dabei. Der Grazer Christian hat davor schon einige Länderspiele gemacht und natürlich, du gibst dem Training einfach Gas und versuchst dann halt den Teamchef davon zu überzeugen. Aber man hat schon gemerkt, ich kann mich erinnern, bevor er die erste Einberufung gemacht hat, ist er auch überall herumgefahren und hat die ganzen Kandidaten jetzt auch bei seinen oder beim Verein besucht und hat sich dann auch ausgetauscht. Und das war bei mir dann damals auch so, wie in Düsseldorf war. Hat er mit, also nach dem Spiel im VIP-Club sind wir, glaube ich, 1 Stunde lang zusammengesessen und haben uns einfach austauscht über seine Art, wie er Fußball spielen will und aber auch als erstes kennenlernen.
Ja, cool. Weil jetzt so ein paar Fragen zwischen noch nach Marco kommen. Ich hau das jetzt nochmal rein. Der Marco hat leider heute kurzfristig absagen müssen, deswegen ist der Robert netterweise eingesprungen. Wenn es wahr ist, haben wir den Marco am Donnerstag um 19:15 Uhr wieder. Schauen wir mal, ob er dann Zeit hat. Aber jetzt machen wir den Nationalteam vom Robert weiter. Wenn man den Weg zur Euro. Ich meine, ich habe das ja live als Schwager quasi miterlebt. War ja eine unglaubliche Erfahrung jetzt als Fan. War das für dich das Größte im Fußball, was du erlebt hast?
Ja, natürlich. Also es gibt natürlich sehr viele schöne Momente. Also wenn ich jetzt hernehme, auch der Aufstieg mit Düsseldorf in die deutsche Bundesliga war schon was Besonderes, wenn, gut, natürlich, das war damals dann auch das Abbruchspiel im Stadion, wo es dann die Rosenzieher rausgerissen haben. Aber das sind schon besondere Ereignisse. Aber natürlich jetzt EM-Qualifikation mit 28 Punkten, mit so einer Souveränität dann zu einer Endrunde zu fahren, das war natürlich was Besonderes.
Und wenn man dann ein bisschen weiter schaut, das Abschneiden jetzt, okay, du hast eine richtig gute EM gespielt, aber das Abschneiden von der Mannschaft, war das vielleicht das bitterste Erlebnis als Fußballer oder wie kann man das einreihen? Weil man ja selber, weil du ja selber eigentlich gut gespielt hast, aber ich stelle mal vor, oder ich kenne selber, wenn man Fußball spielt, selbst wenn es 3 Tore schießt und 4-3 verlierst, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem nicht zufriedenstellend ist.
Nein, war es natürlich sehr schwierig, weil die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit natürlich sehr groß war, aber auch unser eigener. Also wir haben ja sehr gute Quali gespielt, auch wenn viele, viele Spiele knapp waren. Aber wir haben uns natürlich erhofft, dass wir weiterkommen. Und vielleicht hat da aber dann auch das ein oder andere Prozent gefehlt. Vielleicht waren wir uns auch schon zu sicher, dass wir diesen Aufstieg in der Gruppenphase schaffen. Und man sieht dann einfach bei so einer Endrunde, das ist ganz was anderes, als wir auch die, wenn man jetzt die Stimmung hernimmt im Happelstadion, das war immer Gänsehautgefühl bei den Spielen vor dem ausverkauften Publikum. Aber bei einer Endrunde, das ist noch eine ganz andere Stimmung. Das ist schon so jetzt auch bei einer Euro. 50% im Stadion sind für dich, ja, und die schreien aber 90 Minuten durch. Das hast du ja beim normalen Länderspiel nicht immer. Und das sind natürlich ganz, besondere Momente und vielleicht auch besondere Drucksituationen, mit denen wir vielleicht auch nicht ganz zurechtkommen sind.
Weil ja einige jetzt eigentlich von der damaligen Mannschaft noch dabei sind. Glaubst du, hilft das jetzt? Jetzt sind wir ja 22 bei der EM. Die Frage, die mich interessiert, glaubst du, dass es ein Nachteil ist, dass sie nicht 2020 stattfindet?
Ist ganz schwer zu sagen. Also, ich weiß jetzt, wenn man jetzt da unser Euro zur 16 hernimmt, wir haben sehr viele Spiele gehabt, die im Vorhinein angeschlagen waren. Wenn du es jetzt ein Jahr später hast, dann ist es vielleicht ein Vorteil. Andererseits sind die Spieler ein Jahr älter. Vielleicht sind sie auch reifer, vielleicht sind sie körperlich fitter, vielleicht sind aber auch manche nicht so fit. Also, ich würde es jetzt weder als Vorteil noch Nachteil sehen, aber es ist natürlich jetzt auch bitter, weil die Vorfreude natürlich jetzt schon auch da war in 2 Monaten, wenn es dann losgegangen wäre.
Aber glaubst du, dass man aus den Fehlern, die man vielleicht 2016 gemacht hat, für 2022 lernen kann? Vor allem du, jetzt, der jetzt als Aktiver dabei war und dann jetzt ins Trainerteam quasi gewechselt bist, kannst du da Parallelen ziehen?
Ich glaube, das ist ganz schwer. Es sind so viele Dinge, die zusammenpassen müssen, um bei so einem Turnier erfolgreich zu sein. Und du versuchst im Vorhinein natürlich alles zu analysieren, die Gegner zu analysieren, zu zerlegen. Du versuchst in der Organisation alles richtig zu machen, das richtige Teamquartier zu haben, beim Essen richtig gut aufzupassen. Also das sind alles Dinge, auf die du achtest, die wir auch 2016 gemacht haben. Aber es gibt natürlich dann auch noch andere Dinge, die du nicht jetzt in der Organisation beeinflussen kannst. Es kann einer nicht in Form sein, es kann einer schlecht drauf sein, wie gesagt, auch verletzt sein. Also es gibt so viele Parameter, die da mit einfließen. Und du musst einfach am Punkt dann auch performen. Ja, bei dir ist es ja genauso, wenn du beim Grand Slam Turnier spielst, du bereitest dich ein paar Monate darauf vor. Und du musst am Punkt funktionieren. Und wenn das an dem Tag um die Uhrzeit nicht passt, dann wirst du wahrscheinlich nicht weiterkommen. Und so ähnlich sehe ich es jetzt auch im Fußball.
Ja, also bei Großveranstaltungen ist es halt extrem. Das ist halt, wobei wir als Tennisspieler da ja ein bisschen das Glück haben, wir haben 4 Grand Slam-Turniere im Jahr. Bei uns ist es ein bisschen einfacher. Spielst in Australien nicht gut, ist jetzt French Open nicht so weit weg. Also das ist halt schon der Vorteil, was im Fußball halt, klar, du hast Champions League, du hast die Sachen, aber die Leute, die halt da nicht dabei sind, die müssen halt am Punkt in Form sein. War es eigentlich ein Problem quasi oder schwierig von, du hast ja mit den allen oder mit den meisten noch gespielt und jetzt auf einmal bist du im Trainerstab. War das schwer, da den Übergang irgendwie da einzuleiten oder?
Ich glaube jetzt in der Kommunikation mit den Spielern nicht. Als Torwarttrainer bist du ja jetzt eher jetzt wirklich nur für die Torhüter zuständig. Du bist jetzt im normalen Trainingsbetrieb dabei. Aber ja, die Kommunikation ist vielleicht ein bisschen andere. Andererseits muss man auch sagen, dass ich jetzt mit den Spielern jetzt im Lehrgang auch nicht so viel Kontakt habe. Also das ist mir wichtig, dass wir im Trainerteam uns austauschen. Was wir für die Analysen und für die Vorbereitung brauchen. Und natürlich jetzt, dass die Torhüter dann am Punkt fit sind und die Informationen haben, die sie dann auch vom Gegner brauchen. Also bleibt wenig Zeit, um dann mit den Burschen Kaffee trinken zu gehen. Und muss ja ehrlich sagen, ich war jetzt als Spieler auch nicht der dann am Abend bis zur Bettruhe dann. Nein, PlayStation sowieso. Also PlayStation kann ich nicht spielen.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir seine Bildkünste anschaue, dann. Kannst du nicht viel
Plays in diesem
Spiel.
Genau. Also das ist an mir vorbeigegangen, dank meiner Eltern, die haben das immer verboten, irgendwelche Konsolen zu haben. Und von daher war es auch als Spieler früher so, dass ich meistens am Zimmer war. Ich habe mit dem Fuchs Christian einen Zimmerpartner gehabt, mit dem wir sind dann hin und wieder was trinken gegangen an der Lobby, aber das war es dann auch schon. Also von daher war es bei mir schon so, dass ich das sehr oft für mich alleine war und
Also war der Übergang relativ einfach?
Ja, einfach. Es ist natürlich jetzt, wenn du aufgrund einer Verletzung die Karriere beenden musst, ist es nie einfach. Aber der Übergang jetzt bei der Nationalmannschaft, das hat eigentlich reibungslos funktioniert. Obwohl natürlich eine Wehmut dabei ist, wenn du deine Karriere nicht freiwillig beenden kannst, sondern gezwungen wirst aufzuhören und eigentlich noch in einem Alter gewesen wärst, wo du sagst, du könntest vielleicht noch ein paar Jahre spielen.
Ja, das ist eh gerade die perfekte Überleitung. Wenn man eigentlich an die bitterste Stunde deiner Karriere denkt, war wahrscheinlich das Euroleague-Spiel in Rom mit der Verletzung, wo du jetzt, was jetzt das Team angeht, wahrscheinlich am Höhepunkt warst. Du hast bei der Austria wieder als Kapitän quasi eine Bundesligamannschaft angeführt. Wie, ich meine, ich weiß, wie bitter es war, aber erklär's vielleicht den Zuhörern nochmal, wenn es das so aus der Routine rausgerissen wirst, mit einer Verletzung, wo du weißt, die ist jetzt nicht in 6 Wochen vorbei, der erste Gedanke muss ein Horror gewesen sein.
Der erste Gedanke war, muss ich ehrlich sagen, nicht schon wieder, weil ich genau, ich glaube, es war sogar fast genau ein Jahr oder ein, also wenn wir überlegen, die zweite Verletzung habe ich am 20. Oktober gehabt und meine erste Kreuzbandverletzung genau ein Jahr davor am, ich glaube, 25. Oktober. Also ich war fast wirklich auf den Tag genau ein Jahr später. Und ich habe da natürlich schon die Situation gehabt, die Euro ist vor der Tür gestanden, du hast eine Kreuzbandverletzung, es hat auch keiner gewusst, operieren, ja, nein. Im Endeffekt war es dann so mit Operation, wäre glaube ich 8 oder 9 Monate ausgefallen, also das weiß ich, die Euro nie ausgegangen, deswegen ist man dann auch, oder sind wir dann damals auch das Risiko eingegangen, ohne Operation, also konservativ zu behandeln, auch weil es das hintere Kreuzband damals war. Das hat funktioniert, du wirst dann fit, du bist bei einer Euro dabei, ja, und im Prinzip, ich glaube, 6 oder 7 Monate, nachdem du aus der Reha rauskommst, hast du wieder das Gleiche und eigentlich noch viel schlimmer. Und in dem Moment, ja, weiß man eigentlich schon, was passiert ist und was los ist. Und ja, ich glaube, da hat man dann die ersten Sekunden ist nicht schon wieder und man hat dann wirklich wieder diese Reha-Phase vor Augen, wieder 4, 5, 6 Monate in der Reha zu sitzen und für sich allein zu trainieren. Im Endeffekt ist die Reha-Phase dann ein bisschen länger geworden.
Ja, vor allem für dich war ja Reha immer gleichbedeutend nicht daheim, sondern du musstest ja immer auch nach Deutschland für die Reha. Was ja auch das Ganze vielleicht noch ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil du ja von der Familie weg warst. Und in dem Fall war es so, es war ja wirklich nicht jetzt eine gerade Linie vorwärts, dass das wieder gut wird, sondern du bist ja da gegen richtige Wände gelaufen, weil das ja nicht so funktioniert hat und im Endeffekt hat sich die Karriere gekostet.
Ja, also es war sehr mühsam. Ich würde wahrscheinlich jetzt im Nachhinein, aber am Ende der Karriere oder nach der Karriere ist man immer schlauer, hätte ich viele Dinge ganz anders gemacht. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem die Karriere beenden hätte müssen, aber es war natürlich schon so, dass ich die ersten, ich glaube, die ersten 3 oder 4 Monate war in Deutschland wieder auf Reha, habe da versucht, was weiterzubringen. Bin dann währenddessen nochmal operiert worden, weil der Meniskus oder die Naht des Meniskus nicht gehalten hat. War dann weiter im Aufbau und habe aber immer, also eigentlich bis zum offiziellen Karriereende im Sommer 18, wo ich dann offiziell gesagt habe, dass ich aufhöre, habe ich eigentlich immer Schmerzen gehabt. Also ich habe weder gehen noch Treppensteigen ohne Schmerzen machen können. Und von daher war es für mich dann auch, das war vielleicht dann das Positivste an der ganzen Situation, dass es so klar war, dass ich nicht mehr am Platz zurückkommen kann und dass ich es beenden muss. Weil ich glaube, wenn es so eine 50-50-Chance gewesen wäre, dann hätte ich es einfach noch weiter versucht.
Aber was hättest du anders gemacht?
Ich glaube, es ist ein generelles Problem im Sport, dass du einfach versuchst, sehr schnell wieder fit zu werden und sehr schnell wieder am Platz zu stehen. Und jetzt auch, wenn man eine Kreuzbandverletzung hernimmt, die meisten stehen nach 6, 7 Monaten wieder am Platz. Aber das Kreuzband braucht nachweislich, glaube ich, bis zu einem Jahr, bis das wirklich eingeheilt ist. Du kompensierst natürlich sehr viel über die Muskulatur, aber vor allem diese ganzen Rezeptoren, die halt für das Gleichgewicht, für die Anstrengung der Muskulatur notwendig sind, die sind durch die Kreuzbandverletzung weg. Und das zu auszugleichen durch ja, koordinatives Training, durch Gleichgewichtstraining, das funktioniert einfach nicht so schnell. Und jetzt im Nachhinein hätte ich mir einfach viel mehr Zeit lassen, hätte vielleicht im Grundlagenbereich ja, einfach auch im schmerzfreien Bereich trainiert, weil das war ja auch in der Reha so, dass ich
Immer nicht sehr frei.
eigentlich keinen Tag gehabt habe, wo ich wirklich schmerzfrei war. Also weder in der Früh beim Aufstehen noch beim Reha-Training.
Ja, wir haben, glaube ich, schaut sogar zu, der Herr Wesseli Philipp könnte uns sagen, wie lange es dauert, wie lange das Bindegewebe wieder so ist, dass man es wieder belasten kann. Ich glaube, der
Dauert
mit dem Kabel.
natürlich eine gewisse Zeit, aber wir haben ja beide mit ihm gearbeitet. Also Ja, es hat schon, es hat seine Berechtigung, aber wie gesagt, ist im Sport, speziell im Leistungssport, ist natürlich dieser zeitliche Druck da, schnell wieder am Platz zu kommen. Einerseits selbst dann natürlich, wie man so schnell wie möglich wieder am Platz stehen, aber du hast natürlich dann auch den Druck von der Vereinsseite, so schnell wie möglich auch wieder am Platz zu stehen und Leistung zu bringen.
In deinem Fall natürlich, weil du ja auch ein Leistungsträger damals bei der Austria warst. Als Tennisspieler ist es vielleicht noch schlimmer, weil du als Fußballer bekommst eine Zeit lang zumindest dein Gehalt und je nach Versicherung vom Verein wird es ja weiter bezahlt oder eine Zeit lang weiter bezahlt. Für andere Sportarten wie für uns ist es ja noch schlimmer. Wenn ich verletzt bin, geht gar nichts, oder?
Genau.
Ja. Also deshalb vielleicht auch, dass Sportler halt immer wieder versuchen, so schnell wie möglich da wieder zurückzukommen,
vielleicht
die Schäden
in Kauf nehmen müssen. Oder?
Ja. Na, sehr fein. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, natürlich. Ich glaube, die einzigen, die zuschauen, sind unsere Frauen.
Nein. Ich habe vorher eine Frage, glaube ich, seit ich ja was noch unten gelesen, dass ob du dich beim Elfer vom Ronaldo vorher schon entschieden hast, in welche Ecke du gehst.
Das ist eine gute Frage, weil ich habe mir natürlich davor Videos angeschaut von ihm. Und er hat eine Quote gehabt von 45 links, das weiß ich nämlich sogar noch, 45 links und 55 rechts. Und der Basti Brödl ist dann noch vor dem Elfmeter zu mir hergekommen und hat gesagt, ja, du weißt eh, wo er hin ist. Und ich gesagt, naja, 45% links und 55 rechts. Also war für mich eigentlich ja 50-50 Chance. Und habe mich dann eigentlich entschieden, links zu gehen, auf die Seite, wo er weniger Elfmeter hingeschossen hat. Und ja, in dem Fall muss man sagen, Glück gehabt, dass er dann einfach an die Stange gesetzt hat. Aber es hätte natürlich auch genauso anders ausgehen können. Oder wir hätten auch schon davor einige Tore mehr kriegen können.
Ja, eine Frage hätte ich noch, fällt mir ein. Wenn jetzt in der Bundesliga wieder durch Corona ist es so, dass man nicht weiß, Geisterspiele, sollen wir es abbrechen? Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du ein Geisterspiel gehabt in deiner Karriere?
Ein wirkliches Geisterspiel? Ja, Vorbereitungsspiele. Nein, es ist natürlich schon, wenn du jetzt in einem Stadion spielst, wo keine Stimmung ist, ja, ist natürlich nicht ideal, ist für die Fans nicht ideal. Andererseits gibt es natürlich die wirtschaftliche Komponente auch von den Vereinen. Wenn du nicht spielst, dann gibt es keine Fernsehgelder und dann wird es auch wirtschaftlich einfach schwierig. Ich glaube, sowohl für die erste und auch für die zweite Liga. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut der Präsidenten, Obmänner und der Manager der Vereine stehen, weil es sicher eine ganz schwierige Phase ist. Aber ja, natürlich. Ich glaube, wir wünschen uns alle wieder, dass der Fußball weitergeht, aber man darf natürlich jetzt auch diese Corona-Krise dann auch nicht außer Acht lassen.
Ja, also wenn du jetzt quasi entscheiden müsstest als Spieler, wenn du noch spielen würdest, was wäre da lieber? Spielen oder sagen, okay, wir haben es alles, wir schließen die Saison jetzt ab und konzentrieren uns auf die nächste. Wo halt auch keiner weiß, wie schaut es aus, wann dürfen wir wieder mit Zuschauern spielen?
In Wirklichkeit ist es eh, es weiß keiner genau, was passiert. Natürlich, also ich würde natürlich gern spielen. Andererseits, wenn man dann auch liest, glaube ich, jetzt in Frankreich, wo ein Spieler im Koma gelegen ist und auch nach wie vor liegt, der in der ersten Liga gespielt hat, aufgrund von der Corona, du weißt nicht, was für Auswirkungen es hat. Auch wenn man jetzt, kann natürlich nur das wiedergeben, was man liest, aber auch wenn man sagt, okay, die Lungen, das Lungenvolumen, auch wenn es ein milde Form ist, kann beeinträchtigt sein, was jetzt für einen Fußballprofi natürlich eine Katastrophe wäre. Ich glaube, es sind sehr viele Faktoren, die man abwägen muss. Und ja, ich glaube, es betrifft einfach die ganze Gesellschaft und da werden wir nur gemeinsam durchkommen. Aber natürlich jetzt, der Virus an sich ist natürlich ein Risiko, aber man darf natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Folgen für die Unternehmen, für die für Angestellte, für Einzelunternehmer und, darf man einfach auch nicht außer Acht lassen.
Na, das auf keinen Fall. Ich glaube, dass im Moment niemand leicht hat. Und dann das Fußball, wie hat mir mal schon irgendjemand gesagt, das ist die schönste Nebensache der Welt. Ja, ich hoffe natürlich, dass es bald wieder Fußball gibt. Der Sportfernseher ist im Moment stumm.
Aber wir könnten ja dann Tennis spielen.
Ja, irgendwann wieder mal. Ab 1. Mai darf man.
Ja. Jetzt aber du weißt, mein Radius ist nicht relativ groß, mein Bewegungsradius.
Aber eine Hammervorhand.
Also das Thema ist ja das, entweder ich triff den Ball oder er fliegt halt irgendwo hin.
Ich habe Videos, wo er auch Kerzen gerade an die Decken schießt. Also mal schauen, was du beim letzten Mal, beim nächsten Mal wieder rauslässt.
Genau, dann mal schauen, ob wir irgendein Video machen.
Und die VWN schreibt da drunter, wie sie freut sich schon, wenn wir uns alle wiedersehen können.
Ja, das ist, das ist auch bei den Kids so, die würden natürlich jetzt auch gern den Cousin wiedersehen und ja, ein bisschen spielen. Aber ich glaube, das betrifft natürlich jetzt auch alle, alle Leute, dass es eine schwierige Situation ist. Vor allem, wenn man jetzt da keinen Garten hat, so wie wir, wo man mit den Kindern rausgehen kann, ist es sicher nicht einfach.
Ja, ich glaube, da sehnen alle der Normalität wieder, die sehnen alle die Normalität wieder herbei, aber es wird noch ein bisschen dauern, Leute müssen wir durchhalten. Aber jetzt dürfen wir uns dann eh bald alle wiedersehen.
Genau. Ich warte jetzt nur mehr drauf, dass du dann irgendwann eine Klotzen schneidest.
Nein, also ich habe, ich meine, 7 mm, das ist das höchste der Gefühle. Mehr kriege ich zu Hause auch, glaube ich, nicht durch. Also die Glatze kommt erst später. Apropos, okay. Wenn wir uns dann wieder sehen, kannst du dich darauf gefasst machen, dass wir eine Sandkiste bauen, gell?
Darum also bin ich jetzt nur der ich schaue nur zu und filme und du baust.
Ja, genau, so schaut's aus. Deine Schwägerin hust übrigens rein unten, weil habe ich jeden gestellt die Frage, mit welcher, wenn du, wär, du bist nicht verheiratet, die Domi hört auch nicht zu, mit welcher Frau oder mit welchem Mann, du musst beides nennen, würdest du gerne die Quarantäne verbringen?
Keine Ahnung. Ich habe im Moment andere Probleme.
Diplomatische also, Antwort.
Nein, also.
Alles gut.
Ich bin froh, dass ich bei uns zu Hause mit den Kids bin und das ja, passt zwar.
Da kommt schon.
Ja. Das ist klar, Robert. Ach so, schön, ja. Heute muss ich im Keller schlafen.
Ja. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Bitte.
Voll cool. Vielleicht können wir das ja in Zukunft nochmal machen.
Ja, genau. Beim Sandkissenbauen dann.
Genau, alles klar.
Robert, alles klar, schönen Abend.
Sauber.
Euch allen. Ciao, ciao.
War für mich eine Familienkonferenz, sehr, sehr cool. Einige Dinge, die ich selber nicht gewusst habe. Sehr richtig lässig da jetzt. Ist eigentlich schon fast schade, dass wir aufhören müssen. Aber ja. Wie gesagt, am Donnerstag ist zumindest ausgemacht, dass ich mit dem Marco um 19:15 die heutige Session nachholen und dann kann ich am Donnerstag schon den nächsten Gast ankündigen, wobei das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Am 5.5., dem nächsten Dienstag, ist die Ivana Dadic dabei. Freut mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, da mitzumachen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag mit Marco und auf das freue ich mich riesig. Macht's gut, ciao.